Ich lese den heutigen Predigtext aus Jesaja 43, ab Vers 22. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir nicht das Lamm deiner Brandopfer dargebracht und mit deinen Schlachtopfern mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Opfergaben Arbeit gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht für Geld Würzer gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Zeige mich an, wir wollen miteinander vor Gericht treten. Erzähle du, damit du Recht behältst. Dein erster Vater hat schon gesündigt und deine Vermittler haben mit mir gebrochen. So entweihe ich die Obersten des Heiligtums und ich gebe Jakob den Bann und Israel den hohen Reden preis. Aber nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleibe an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufern. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, der den Herrn eigen. Und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkündige es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und ist dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Die Bildner von Götterbildnern sind allesamt nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Und ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Siehe, alle seine Anhänger werden zu Schanden, und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken müssen sie, zu Schanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut, und er formt es mit den Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos. Er trinkt kein Wasser und ermüdet. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit den Schnitzmessern aus, umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in einem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen, oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davon nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm und ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu seinem Gott, zu einem Götterbild. Er beugt sich vor ihm hin und wirft sich nieder und er betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und er nimmt es nicht zu Herzen, und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass er sage, die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt und habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken. Ich brate Fleisch und esse, und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel, vor dem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen, sein Herz hat ihn irre geführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten? Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht, Israel. Du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht, wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Juble, du Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel aus, ihr Berge, du Wald, all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich.
Danke, Olli. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns durch dein Wort sagst, wer du bist und wie du bist. Und ja, danke, dass du uns durch dein Wort sagst, dass du allein uns retten kannst und rettest. Ja, und bitte darum, dass du uns hilfst, auf dich allein darauf zu vertrauen und dass du uns jetzt hilfst, dein Wort zu verstehen und ja, dein Wort auch zu tun und zu befolgen. Amen. Ja, wenn wir uns diesen Text gemeinsam anschauen, dann hilft es vielleicht, ich habe so kleine Strukturen auch spontan vorbereitet, also vielleicht hilft es dir, diesen großen Text und diese vielen Themen, was da vorkommen, da ein bisschen einzuordnen. Ich habe die Struktur ganz hilfreich gefunden und die lassen wir jetzt einfach da so stehen und vielleicht kannst du das anschauen und dann denken und ja, das besser, bisschen besser einordnen. Insgesamt kann man das aber recht gut einordnen in das große Thema vom Buch Jesaja und das ist, das hat der Wolfgang, glaube ich, einmal gesagt, ist Vertrauen. Immer wieder kommt im Buch Jesaja die Frage, ja, wem kann man vertrauen? Wem soll man vertrauen? An wen soll man sich wenden, wenn man Rettung braucht? Und auch da kommt dieses Thema immer wieder auf. Ich habe diesen Text eben in zwei große Teile oder eigentlich in drei eingeteilt. Und den ersten würde ich jetzt nennen, sozusagen Gnade gegen Gerechtigkeit, also Gottes Gnade oder unsere Gerechtigkeit, auf wen, auf was soll ich vertrauen? Und schauen wir uns das an, also schauen wir uns mal den ersten Teil vom Text an. Kapitel 43, die Verse 22 bis 44 in Vers 5. Und dazu möchte ich ein kleines Erlebnis berichten. Vielleicht weißt du das, ich unterrichte ein paar Stunden im Gymnasium in Kufstein und da habe ich auch die Zweitklässler, also eher die Kleinen. Und das ist zum Teil ganz nett mit denen und zum Teil ein bisschen mühsam, weil sie sich relativ wenig, also sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Und was ich sehr oft höre, ist mir, Herr Professor, das ist so unfair. Das kommt ganz oft. Und oft ist es halt ja, weil, ja, ich habe halt irgendwie geschimpft, weil er laut war, aber der Fritz dahinter, der war auch laut und den habe ich nicht geschimpft. Und es tut mir oft leid auch, weil ich tatsächlich oft unfair bin. Ich sehe nicht alles, ich bin vielleicht auch oft parteiisch. Aber was ich mir da oft gedacht habe, ist, das steckt total in uns Menschen drinnen. Wir fühlen uns sehr schnell ungerecht behandelt, allerdings immer nur eher in die Richtung von, also wir kriegen zu wenig Gutes und wir fühlen uns nie ungerecht behandelt, wenn wir zu viel Gutes kriegen. Aber wenn wir jetzt keinen Lehrer haben, den wir irgendwie verantwortlich machen können für das Unfaire, was uns im Leben passiert oder so, ich glaube, da passiert es uns auch oft, dass wir dann zu Gott gehen. Und irgendwie vielleicht das nicht offen sagen, aber uns vielleicht denken, ja Gott, warum muss das jetzt sein? Das ist nicht gerecht. Und ich denke, genau so ist es jetzt mit Israel gewesen, mit dem Volk Israel. Wir haben letzte Woche vom Daniel gehört, dass Gott so eine wunderbare Botschaft an sein Volk gebracht hat. Zusammengefasst hat Gott zu seinem Volk gesagt, ich liebe dich, ich kann, ich will und ich werde dich retten. Wunderbar, oder? Und dann liest man diesen Vers 22, also Kapitel 43, Vers 22, nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest und das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Warum kommt jetzt auf einmal das, wo es doch jetzt gerade so um Rettung gegangen ist und dass Gott sagt, dass er wie vertrauenswürdiger ist? Und meine Vermutung ist, oder was, was ich glaube, was da dahinter steckt, ist, dass Israel vielleicht so gesagt hat, zu Jesaja oder nachher später im Exil, ja Gott, das ist toll, dass du uns retten willst, aber es ist unfair, dass wir in dieser Situation Sinn und Rettung brauchen. Die Babylonier, die sind viel schlimmer als wir. Wir haben uns doch so um die bemüht, Gott. Und jetzt sind wir in dieser Situation, natürlich musst du uns retten, das ist ja nur gerecht. Und ich denke, das ist jetzt die Antwort auf diese irgendwie implizite innere Einstellung, die da irgendwie unausgesprochen bleibt, aber ich denke, sie steckt da dahinter. Es sind da drinnen Vorwürfe an Gott gerichtet und Gott antwortet auf diese Vorwürfe. Eben in Vers 22 oder nachher in Vers 26 kommt es auch raus. Zeige mich an, sagt Gott zum Volk. Wir wollen miteinander vor Gericht reden. Erzähle du, damit du Recht behältst. Und ich denke, ja, wir können da jetzt sagen, ja, die Israeliten schon wieder, war eh nichts anderes zu erwarten, im ganzen Alten Testament finden sie sich so auf. Aber ich denke, das steckt in uns Menschen drinnen. Ja, schauen wir uns Gottes Antwort drauf an. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, in Vers 22, dass du dich um mich gemüht hättest. Du hast mir nicht das Lamm deiner Brandopfer gebracht. Und nachher weiter in Vers 24, vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Gott sagt, nein, ich habe es nichts für mich gemacht. Ich habe es mir nicht so gedient, wie ich das wollen habe. Entweder haben sie tatsächlich nicht so gedient, wie es Vorschrift war, oder ihre Einstellung hat einfach auch nicht passt. So oder so, Gott sagt, nein, euer Dienst war nicht für mich. Und prinzipiell halte ich das überhaupt für gefährlich, wenn man sagt, ja, ich mache das und das für Gott. Weil, also es kann voll gut passen, dass man das mit einem richtigen Sinn meint und das ist voll okay. Aber es kann sein, dass man da ein bisschen meint, ja, ich mache das für Gott und nachher muss aber Gott das für mich machen. Oder umgekehrt, eigentlich gleich schlimm, Gott hat das für mich gemacht und jetzt kann ich das für Gott machen. Aber wir sind niemals gleichwertige Handelspartner mit Gott. Oder? Da ist immer ein Riesenunterschied. Wir können Gott nichts geben, was er nicht eh schon hat. Und deswegen finde ich das ein bisschen gefährlich, wenn man überhaupt sagt, ja, das mache ich für Gott, weil irgendwie so ein bisschen ein Handel dahinter stecken könnte, was man meint. Also vielleicht sollte man dann mit Sprache ein bisschen vorsichtig sein, weiß es nicht. Gott sagt aber auf jeden Fall, nein, ich habe es nichts für mich gemacht, ganz im Gegenteil, ich habe es mir Arbeit gemacht, ich habe es mir Mühe gemacht in Vers 24. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Also indem ihr, sagt Gott, mit eurem Ungehorsam, oder ich habe es mir nicht gehorcht, ich habe meine Vorschriften nicht beachtet und das hat mir Mühe gemacht. Ich habe es gegen mich rebelliert und es macht mir Arbeit, es belastet mich. Ist der Gedanke nicht furchtbar, dass der Richter des Universums, dass dem meine Sünden nicht egal sind? Also ich glaube, das trifft genauso aufs Volk Israel zu wie auf uns. Dass der Schöpfer vom Universum da irgendwie sagt, ja, das belastet mich, wenn du sündigst. Das ist mir nicht egal. Oder an dem Vers könnte man verzweifeln. Weil wir alle sind Sünder, oder? Wir alle rebellieren in irgendeiner Art und Weise gegen Gottes Vorschriften. Und es wäre egal, wenn es Gott egal wäre, aber es ist ihm nicht egal. Und er sagt, das belastet mich, das macht mir Arbeit, das macht mir Mühe. Sünde ist nicht egal für Gott. An dem Vers könnte man verzweifeln, aber zum Glück steht nach Vers 24, Vers 25, wo er sagt, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deine Sünden will ich nicht gedenken. Was für eine Aussage, Gott löscht Sünden aus. Und als Christen wissen wir natürlich, warum oder wie er das macht eigentlich. Wir wissen, dass der Gottesknecht, und dem es nachher auch noch so viel im Buch Jesaja geht, dass Gott, der Sohn, Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden selber bezahlt hat, oder? Und dieses Riesenproblem löst, wie Gott gleichzeitig gerecht sein kann und einfach Sünden auslöschen. Er hat dafür bezahlt, er hat es dafür selber genommen. Also wir wissen, wie er das gemacht hat. Aber für die Israeliten damals war das, glaube ich, einfach nur ein großes Rätsel. Wie kann Gott das einfach sagen, dass er Sünden auslöscht? Aber Tatsache ist, dass das da jetzt gerade gar nicht das Thema ist, wie Gott es genau macht. Ich glaube, die Frage da ist, warum? Warum löscht Gott die Sünden von Israel einfach aus? Und ja, er sagt es uns. Er sagt, ich mache das meinetwillen. Ich schenke Vergebung, sagt Gott, wem ich Vergebung schenken will. Ich mache das, weil ich es will und nicht, weil ihr irgendwie besonders gerecht oder irgendwas seid. Ich denke, alles, was uns da übrig bleibt, wenn es auf uns zutrifft, wenn wir zu Jesus kehren, ist, dass wir auf die Knie gehen und Danke sagen. Gott macht es um seinetwillen in dem Sinn, dass es nicht ist, weil wir irgendwas gemacht haben. Er vergibt Sünden, weil er gnädig ist und weil er gnädig sein will und nicht, weil wir da irgendwas dazu geleistet haben. Oh, das ist so wunderbar. Aber schau dir den Vers nochmal an, in Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Also das mit, dass Gott sagt, unsere Sünden will er nicht gedenken, ich glaube nicht, dass das heißt, dass Gott unsere Sünden vergessen wird. Ich denke, Gott ist allwissend und jedes Faktum in Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft ist ihm vollständig präsent. Aber er wird nicht dran denken, sagt er. Und das heißt, dass es völlig in einem gewissen Sinn völlig irrelevant sein wird, dass wir gesündigt haben. Also ich meine das so. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es sowas wie absolute Wirklichkeit gibt? Also so absolute, objektive Wirklichkeit. Ich habe mal mit einem Freund darüber diskutiert und wir waren uns irgendwie nicht sicher. Weil das Problem ist, dass ja jeder die Wirklichkeit irgendwie anders wahrnimmt. Oder? Wenn jeder die Wirklichkeit ein bisschen anders wahrnimmt, ja, gibt es nachher sowas wie eine objektive Wirklichkeit. Und als Christ ist das Problem aber schnell gelöst. Ich kann sagen, ja, die absolute, die objektive Wirklichkeit ist die Wirklichkeit so, wie Gott sie wahrnimmt. Oder das macht Sinn, finde ich. Und dann kann ich sagen, ja, es gibt sowas wie eine objektive Wirklichkeit. Und wenn das so ist, ja, wenn die absolute Wirklichkeit, die, um was es geht, die objektive, die ist, wie Gott sie wahrnimmt, und Gott sagt, ich werde nicht an eure Sünden denken, ja, nachher sind unsere Sünden ja, ausgelöscht, sie sind wirklich ausgelöscht, weil Gott nicht dran denken wird. Oder nachher muss ich auch nicht dran denken. Das ist das, was zählt, so wie Gott denkt, wie Gott die Wirklichkeit wahrnimmt, oder? Lesen wir weiter, die Verse 26 bis 28. Zeige mich an, wir wollen miteinander vor Gericht treten. Erzähle du, damit du Recht behältst. Dein erster Vater hat schon gesündigt und deine Vermittler haben mit mir gebrochen. So entweihe ich die Obersten des Heiligtums und ich gebe Jakob den Bann und Israel dem Hohnreden preis. Nochmal kreist Jesaja sozusagen um dieses Thema herum. Das Volk macht Gott Vorwürfe und sagt, es ist unfair, dass wir in dieser Situation sind. Oder wenn man sich das denkt, wie wahnsinnig muss man sein, dass man mit Gott vor Gericht treten will. Aber so sind wir Menschen. Ich glaube, wir sind da um nichts Besseres als das Volk Israel damals. Und Gottes Antwort ist recht klar. Er sagt, ja, du willst vor Gericht treten? Okay, schauen wir uns die Fakten an. Ihr habt es verdient, in dieser Situation zu sein. Ihr tragt es bis zum gewissen Grad nicht einmal vollständig, die Konsequenzen für eure Sünden. Und deswegen seid ihr in dieser Situation, wo ihr Rettung braucht. Das ist gerecht, das habt ihr verdient. Aber wisst ihr, was ihr nicht verdient habt? Lesen wir weiter in Kapitel 44. Aber nun, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleib an dich gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und dann weiter in Vers 5. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Das, was das Volk Israel nicht verdient hat, ist das Volk, dass Gott es auserwählt hat und gesagt hat, ich werde euch trotzdem Gutes tun und segnen. Ja, ihre Situation, die haben sie verdient. Aber dass Gott sagt, ich erwähle euch, ich schenke euch Gutes, ich segne euch, das haben sie nicht verdient. Die Grundlage dafür, sagt Gott da, ist, dass ich euch erwählt habe. Nicht, weil ihr irgendwas Besonderes oder was Gutes oder irgendwas Tolles gemacht habt im Vergleich zu irgendwelchen anderen Völkern, sondern einfach, weil ich euch erwählt habe. Weil ich euch lieb habe. Ja, Gott ist der, vor dem das alles ausgeht. Und wir haben überhaupt keine Basis vor Gott zu sagen und auf irgendwas stolz zu sein. Und sagen, ja, weil ich das und das gemacht habe, deswegen musst du mich retten. Nein, Gott ist es, der erwählt, und Gott ist es, der rettet. Und man kann nur zu Gott gehen und sagen, ja, danke. Wir haben nichts vor Gott, worauf wir uns irgendwas einbilden können. Und ich denke, das ist so das große Thema von diesem ersten Teil gewesen. Gott ist es, der rettet. Gott ist es, der erwählt. Und wir können auf keinen Fall mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor den allmächtigen Gott kommen und glauben, dass wir da irgendwie weit kommen. Nein, wir müssen nur auf seine Gnade hoffen und vertrauen. Also, wenn man jetzt sich die zwei Punkte anschaut, unsere Gerechtigkeit oder Gottes Gnade, wir sollten auf jeden Fall zu Gottes Gnade gehen. Schauen wir uns den zweiten Teil von unserem Text an. Kapitel 44, ab dem Vers 6. Gott macht jetzt sozusagen mit dieser Gerichtsverhandlung weiter. Jetzt haben wir irgendwie auf dem Prüfstand gehabt, das Volk und seine Gerechtigkeit gegen Gott. Und jetzt ist es Gott gegen irgendeine andere Alternative. Also Gott gegen jede andere Art von Konkurrenz zu ihm. Ich lese die Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist wie ich? Errufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden? Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Gott sagt, ich bin unvergleichlich. Ich bin einzigartig. Wer außer mir weiß, sagt Gott, was die Zukunft bringen wird? Ja, das weiß nur Gott, weil er die Zukunft gestaltet. Oder weil er nicht ein Beobachter ist von außen, sondern der alles in der Hand hat. Und wenn Gott sagt, ich kenne keinen Fels, dann ist es gleichbedeutend mit, es gibt keinen. Es gibt keinen anderen Ort, bei dem man sich verstecken kann und sicher ist, außer Gott. Und eigentlich wäre es schon genug gesagt. Eigentlich könnte Jesaja da jetzt aufhören zu schreiben, weil das sticht schon alles irgendwie. Aber er macht weiter und bietet uns die einzige Alternative zu Gott in einem gewissen Sinn. Und er tut es in Form von einer Geschichte. Er erzählt uns eine Geschichte, wen man sonst noch vertrauen könnte irgendwie, wenn man nicht Gott vertrauen will. Und ich möchte das jetzt nicht nochmal vorlesen, weil es irgendwie in einem orientalischen Stil ein bisschen ausschweifend ist und irgendwie blumig, aber ich möchte die Geschichte schnell nacherzählen. Ein Handwerker oder mehrere Handwerker nehmen ihre Werkzeuge, bereiten ihre Werkzeuge vor, das Beil und die Schnur und den Zirkel, und der Förster zieht eine Fichte auf, dass da schnell Holz da ist, oder fällt eine Steineiche oder Eiche, dass ein hartes Holz da ist. Und nachher machen sie auch mit ihren Werkzeugen und mit dem Holz so Sachen, die man halt mit Holz macht. Also Brennholz zum Beispiel. Und das verbrennt man dann und bratet sein Brot und sein Fleisch drauf und sagt, ha, mir wird es warm, ich spüre Feuer, super. Und im anderen Teil macht man das Bild von einem schönen Mann. Und dann tut man vielleicht auch noch Gold drauf, dass es irgendwie noch edler ausschaut. Und dann stellt man sich das in ein Haus und beugt sich davor hin, ehrt dieses Holzstück und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Und Jesajas oder Gottes Kommentar nachher dazu lesen wir dann in Vers 18, sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht. Denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und wir denken uns alle, ja, logisch, oder? Wie dumm muss man eigentlich sein, wenn man ein Stück Holz hat und sich davor niederbeugt und dann glaubt, das kann einen retten. Und man könnte sich denken, ja, die Leute damals, die haben halt nicht die Wissenschaft gehabt wie wir jetzt und was weiß ich was, die waren einfach dumm. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, die Leute waren in die wichtigen Sachen nicht so, eigentlich gar nicht anders wie mir. Ich glaube, die haben genauso Angst gehabt vor Krankheit, vor Tod. Die wollten nicht einsam sein. Ich glaube, um alles, um was wirklich geht, waren die Leute damals genauso wie mir. Und überlegt, gibt es bei uns jetzt auch was? Ich meine, das ist natürlich irgendwie von der Kultur her, würde es jetzt gar nicht gehen, dass man sich vor ein Holzstück niederwirft. Aber die haben sicher auch irgendwelche Erklärungen und Zeit dafür gehabt. Und ich habe mir überlegt, ja, gibt es bei uns jetzt auch was, wo wir was Ähnliches Dummes machen, was uns nicht so absurd kommt. Und ich habe vor einiger Zeit mal eine Werbung gesehen und da habe ich mir gedacht, das passt genau da drauf. Ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst, Aber da ist so ein Mann, sieht man da halt, und der ist eher älter, aber nur gut aussehen, so ein George Clooney-Typ. Und der steht schon auf und merkt sofort, okay, das ist jetzt in der Zukunft, weil der so wie er gekleidet ist, das ist Zukunft, wie man halt in der Zukunft vielleicht gewandt hat und die Technik rundherum. Also der, man merkt halt, das ist Zukunft. Und dann kommt so eine Roboterstimme und die sagt, ja, sie sind jetzt, weiß nicht, 200 Jahre alt, es ist das Jahr 2000 irgendwas, 300, keine Ahnung. Aber eines verstehe ich nicht, sagt nachher der Roboter zu den Menschen, wie haben sie das alles geschafft? Sie sind gesund, sie sind reich, sie leben immer noch. Wie haben sie das geschafft? Und wisst ihr, was die Antwort von dem Mann nachher ist in der Werbung? Ich habe nur Gold im Kopf gehabt. Und das ist natürlich eine Werbung von so einer Firma, die Gold verkauft. Aber ich habe mir gedacht, das hat so einen religiösen Beigeschmack irgendwie. Die sagen, ja, kauf dir Gold. Und dann kannst du zum Gold hingehen und sagen, rette mich. Weil das Gold, das gibt da irgendwie langes Leben. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber das Gold, das gibt dir Sicherheit. Das kann man schon eher denken, oder? Das Gold gibt dir Identität. Wenn du viel Gold hast, dann weißt du, wer du bist. Du bist ein reicher Mensch. Und wahrscheinlich bist du auch ein intelligenter Mensch, weil du ja reich bist. Oder? Und das ist jetzt schon eine Not, wo man schon irgendwo hingehen kann. Also wenn man nicht weiß, wer man ist, das ist furchtbar. Und wenn du jetzt irgendein Ding hast, jetzt Gold, und zu dem hingehen kannst und sagen, rette mich, ich weiß nicht, wer ich bin. Boah, das wäre schon was. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es genauso absurd, wie einfach sich ein Stück Holz bauen und zu dem hingehen und sagen, rette mich. Gold kann dir genauso wenig vor irgendeiner Beziehung funktioniert nicht. Zu deinem Partner oder zu deinem Kind. Dann nutzt dir das Gold auch nichts. Wenn es um wirklich was geht, nachher nutzen Geld oder Gold oder was man sich sonst irgendwie jetzt ausdenken kann, bringen keine Rettung. Gold wirst du jetzt denken oder Geld, das ist jetzt schon nützlich, aber das ist ja genau die Sache. Nützlich ist es nur, wenn du es weggibst. Oder sobald du es kalten willst, nutzt da nichts. Oder es bringt sich nichts, sich vor dem Gold oder vor Geld oder was auch immer in irgendeiner Form hinzuwerfen und sagen, rette mich. Das wird nicht passieren. Also Geld in dem Sinn ist ein guter Diener, aber niemals ein Herr, der retten kann. Ja, und die große Frage, oder man kann sich auch mehrere große Fragen überlegen, wo man auf jeden Fall Rettung braucht. Aber drei sind mir eingefallen. Das eine wäre irgendwie diese von Identität. Wer bin ich? Ich finde, das ist eine große Not in unserer Gesellschaft. Also nicht weiß, wer bin ich eigentlich? Wo gehe ich hin, wenn ich das nicht weiß? Eine ganz große Frage ist auch, was tue ich mit meiner Schuld? Also auch wenn wir das ein bisschen verdrängen, glaube ich, ist genau die Sache. Wir brauchen eine Antwort darauf, was tue ich mit meiner Schuld? Und ich glaube, jeder, ob man jetzt religiös ist oder nicht, stellt sich die Frage. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist das Drängendste, was passiert mit mir, wenn ich stirbe? Was passiert dann, oder? Man hat Angst vor dem Tod. Wer rettet mich da? Und wenn du zu irgendwas hingehst, in dieser Welt oder wo auch immer, und da Antworten auf diese Fragen suchst, und das ist nicht Gott, dann bist du verloren. Nachher ist es genauso absurd, wie Jesaja das da beschreibt. Und nachher trifft es auf mich zu und auf die zu, weil ich glaube, ein bisschen fallen wir da alle ein. Das heißt, unsere Augen sind verklebt, dass wir nicht sehen können. Und unsere Herzen, dass wir nicht verstehen können. Es gibt nur einen, und das ist die große Botschaft vom Buch Jesaja und jetzt auch von unserem Text. Es gibt nur einen, der retten kann. Und das ist Gott. Und er sagt zu seinem Volk, ich kann, ich will und ich werde dich retten, vertrau mir. Und sein Volk dürfen wir sein, wenn wir auf Jesus vertrauen. Wenn wir zu Jesus kommen, nachher kommen wir zu Gottes Volk und nachher trifft es auf uns zu. Ja, und wenn wir das wissen dürfen, dass wir einen großen Retter haben, dem wir vertrauen können, nachher ist die einzige Antwort drauf Lobpreis. Und ich möchte die letzten Verse nur lesen. Vers 21, denk daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Da haben wir schon die Antwort drauf, wer Israel ist. Du bist mein Knecht, sagt Gott. Das ist deine Identität, du gehörst zu mir. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Was tust du mit deiner Schuld? Ja, Gott, nur Gott kann sie löschen. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ja, das ist die Antwort auf, was wird mit mir passieren, wenn ich stirb? kann bei Gott sein, ich kann zu ihm umkehren und er wird mir erlösen und ich werde bei ihm sein. Juble, du Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Amen.